Wie gehe ich mit Widerstand in Veränderungsprozessen um? Macht Scrum Sinn, wenn ich ein agiles Framework in meine Teamarbeit einführen will? Wie gestalte ich einen gewinnbringenden Prozess der Konzeptentwicklung? Wenn euch solche konkreten Fragen gelingender Schulentwicklung interessieren, dann seid ihr hier richtig. Ich bin David Luhr, Oberstufenleiter an einer Gesamtschule, Schulentwicklungsberater, Trainer für Schulentwicklungsberatung und Host vom Podcast Die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Die Schulentwickler sind euer Zugang zu konkreten Tools für gelingende Schulentwicklung, Ideen für einfache Veränderungen im Alltag sowie Berichte und Interviews aus der Praxis guter Schulentwicklung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den Schulentwicklern. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern habe einen Interviewgast hier, auf den ich mich schon lange besonders gefreut habe. Heute soll es gehen um die Schule als Expertenorganisation. Und zu dem Thema habe ich jemanden eingeladen, Dietmar Nowotka, der lange Zeit Inhaber von einer Unternehmens- und Organisationsberatung in Hannover war. Aber über die Beratung von Organisationen und Unternehmen hinaus auch ganz, ganz viel im Bildungsbereich und im Schulen unterwegs war. Herr Nowotka, ich freue mich, dass Sie heute unser Gast sind und spiele Ihnen einfach mal den Ball zu, dass Sie sich vielleicht selber kurz noch mal genauer vorstellen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Luhr. Freue mich auch, dass wir uns miteinander austauschen können und sage gerne ein paar Stichworte zu meiner Person. Mein Namen haben Sie erwähnt, Dietmar Nowotka. Ich komme aus Hannover, bin aber ursprünglich gebürtiger Nordrhein-Westfalen. Ich bin in Essen geboren und von daher ist für mich immer alles, was in NRW stattfindet, besonders schön. In der Tat, ich habe ein Beratungsunternehmen aufgebaut und über 20 Jahre lang geführt. Bin jetzt so in der komfortablen Rolle, dass ich mich auf meine Kern- und Lieblingsprojekte konzentrieren kann und das Unternehmen in jüngere Hände übergeben habe. Was mich sehr freut und für mich auch ein großer Schritt ist. Ich habe in den letzten Jahren in der Tat viel im Organisationsentwicklungsbereich gearbeitet, in Unternehmen der Privatwirtschaft, der Sozialwirtschaft und im Bildungsbereich und dabei auch sehr viel in NRW für das MSB, für verschiedene Bezirksregierungen gearbeitet. Das tue ich immer noch. Für Qualis, wir haben die SLQ entwickelt. Wir haben viele Fortbildungen gemacht und führen die immer noch durch. Und aktuell haben wir das neue Materialset für die POBC entwickelt. Und das führt mich zurzeit ganz viel in Projekte und Fortbildungs- und Entwicklungsveranstaltungen in NRW. Also von daher bin ich viel auf der A2 unterwegs zwischen Hannover und irgendeiner großen Stadt in Nordrhein-Westfalen.
Ja, tief im Westen verwurzelt.
Genau so.
Ja, heute soll es gehen um die Schule als Expertenorganisation. Das ist jetzt ja, wenn man so im Schulalltag drin hängt, vielleicht ein Thema, wo man denkt, okay, was soll denn das? Und wollen wir uns dem Thema so ein bisschen nähern? Und die erste Frage, die sich natürlich aufdrängt, was zum Henker ist eine Expertenorganisation? Das wäre ganz spannend, wenn wir da als erstes mal auf den Begriff ein bisschen draufschauen.
Ja, mache ich sehr gerne. Ich beziehe mich hierbei auf ein Konzept von Henry Mintzberg, einem kanadischen Organisationssoziologen, der mal eine Unterscheidung zwischen drei Organisationsformen vorgenommen hat, nämlich den sogenannten Produkt-, Dienstleistungs- und Expertenorganisationen. Was heißt das? Kennen wir alle aus unserem Alltag. Bei einer Produktorganisation handelt es sich um einen Organisationstyp, den wir dann nutzen, wenn wir uns ein Produkt, wie das Wort es sagt, kaufen, also einen neuen Computer bestellen, ein Auto oder was auch immer. Das heißt, wir gehen zu Amazon aufs Konto oder physisch in den Laden, suchen uns das Produkt aus, wählen es, kaufen es ein und gucken zu Hause, gefällt uns das und entspricht das Produkt genau dem, was wir uns vorgestellt haben beziehungsweise was uns versprochen worden ist. Ich habe mit der Organisation, die das Produkt hergestellt hat, mit dem Unternehmen nichts zu tun. Ich reagiere nur auf das Versprechen und gucke, ist die Qualität da oder auch nicht. In der Dienstleistungsorganisation ist es schon ein bisschen anders. Da gehe ich in ein Restaurant, in ein Hotel oder zum Friseur und bestelle eine Dienstleistung. Und während ich dort sitze, bleiben wir mal im Restaurant, wird mir der Kaffee serviert und der Kuchen und ich esse davon. Und die Art und Weise, wie ich diese Dienstleistung empfange, hat schon einen Einfluss auch auf die Güte des Produktes. Werde ich freundlich bedient oder weniger freundlich? Und dann sage ich, es hat geschmeckt und oh, das war ein schönes Ambiente und ein schönes Restaurant, hier werde ich wiederkommen. Ich empfange eine Dienstleistung. Und jetzt kommt das Interessante, die Expertenorganisation. Und da handelt es sich um einen Organisationstyp, bei dem das Produkt in Kooperation mit dem Experten der Organisation und demjenigen, der das Produkt empfängt und damit arbeiten möchte, liegt. Das heißt, Experte der Organisation und Kunde entwickeln das Produkt gemeinsam. Das haben wir in Organisationstypen wie zum Beispiel im Bereich der Medizin. Ein Patient, der nicht mitarbeitet mit dem Arzt oder mit den Menschen, die ihn behandeln, wird es schwerer haben, gesund zu werden. Eine Schülerin, ein Schüler, die nicht mitarbeitet und an dem Produkt der Bildung beteiligt ist, wird nicht lernen. Da kann noch so ein guter Lehrkraft vorne stehen. Das Spannende bei der Expertenorganisation ist also, dass das, was dabei rauskommt, der Output, nur in Kooperation zwischen der Organisation und dem Empfänger entstehen kann. Das heißt, wir haben es hier mit ganz anderen Organisationsdynamiken zu tun und auch ganz anderen Kompetenzen, die gefordert sind innerhalb der Organisation und auch der Experten, die sie ausüben müssen.
Okay, wenn wir diese Dreiteilung von Organisationen nehmen und uns anschauen und sagen, okay, Schulen sind Expertenorganisationen und die Qualität des Produkts, das hinten mal rauskommt, das lebt von der Kooperation zwischen Kunden und den ja Anbietern und so würde ich ja verstehen, den Experten, die dort tätig sind. Wenn man sich das mal genauer anguckt, welche Merkmale prägen so eine Organisation, welche Merkmale prägen die internen Logiken und auch die Prozesse, die in so einer Organisation ablaufen, damit dieses Verhältnis zwischen Kunden und anbietenden Experten gut wird?
Ja, das ist eine ganz zentrale Frage, die Sie da stellen und die ist in der Tat spannend, weil wenn ich es mal so ein bisschen polar gegenüberstelle, dann sind das Organisationen, in denen ein hohes Maß an Selbststeuerung, an Flexibilität, an Autonomie, an Anpassungsfähigkeit, an Individualisierung, an Selbstorganisation gefordert ist. Wenn ich das nochmal so ein bisschen gegenüberstelle, diese Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, die würden wir in einer Organisation, in der zum Beispiel am Fließband etwas hergestellt wird, gar nicht brauchen. Denn da geht es um Kontrolle, Stabilität, Top-Down, Standardisierung. Ja? Damit am Ende immer der gleiche Kühlschrank rauskommt, müssen die Menschen, die diesen Kühlschrank erstellen, nach Möglichkeit immer das Gleiche tun. Und wehe, sie machen was anderes, denn ich will ja diesen Kühlschrank, der mir versprochen worden ist. In der Expertenorganisation haben wir keine Kühlschränke, sondern haben wir lebendige Menschen, haben wir Kontingenz, haben wir die Überraschung, haben wir das Nicht-Verfügbare. Das heißt, ich habe es mit Menschen zu tun, die genau das können müssen, nämlich flexibel, selbststeuern, Anpassungsfähigkeit und selbst organisiert sich durch den Alltag zu steuern. Das heißt, die Qualitäten und die Herausforderungen, die an solche Menschen gestellt werden, sind komplett andere als das Top-Down einer Produkt- und zum Teil auch Dienstleistungsorganisation.
Sie haben ja gerade jetzt den Begriff Standardisierung bei sich schon drin gehabt. Das war so das Erste, wo ich so gedacht habe, okay, wir haben eine Expertenorganisation, wo Autonomie, Kontingenzbewältigung, Selbststeuerung, Selbstorganisation eine große Rolle spielt, damit dieses Verhältnis zwischen Kunden und Experten gedeihlich wirken kann. Und zeitgleich ist ja im Bildungssystem seit 20 Jahren Standardisierung ein Megatrend. So würde ich das jetzt mal so ein bisschen flapsig bezeichnen. Ne? Zentralabitur, standardisierte Tests, immer vereinheitlichere Aufgabenpool, zum Beispiel zentralen Prüfungen. Und jetzt gerade auch nochmal mit dem Bildungskompass 2025 in NRW zum Beispiel noch mehr zentrale Prüfungen, noch mehr Standardisierung. Beißt sich das nicht eigentlich?
Ja, definitiv. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Begriff beißen sagen würde, aber es beschreibt einfach zwei Pole, die man anschauen muss und die natürlich nicht ganz zu vermeiden sind. Also natürlich komme ich in einem großen System wie einem Bundesland und in der Tausende, Zehntausende von Schülerinnen und Schülern ausgebildet werden, nicht drumherum auch Standards zu setzen und Übereinkünfte zu treffen. Aber die Herausforderung besteht natürlich in der Tat daran, zwischen dem Standard auf der einen Seite, also einer Übereinkunft über Verlässlichkeit und ganz bestimmte Regeln, und der Autonomie vor Ort mit diesen beiden Polen umgehen zu können und dazwischen, ich will es mal so sagen, ein Stück weit oszillieren zu können. Das also als Komplementäre zu verstehen und nicht auf der einen Seite vom Pferd runterzufallen. Also nur Standardisierung würde bedeuten Produktorganisation, Kühlschränke bauen, ja. Nur Autonomie würde einer Beliebigkeit Tür und Tor öffnen, die irgendwann in eine Bildungsanarchie mündet oder wie man das beschreiben möchte, ja. Und die Fähigkeit der Experten, also Lehrkräfte, ist es gewissermaßen zwischen diesen Polen ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern oszillieren zu können, diese Ambiguität dahinter zu verstehen und sich aber immer wieder dessen bewusst zu sein, wem gegenüber bin ich verpflichtet und wer ist die Zielgruppe, mit der ich arbeite. Und das sind, Entschuldigung, wenn ich das Bild immer wieder nehme, das sind keine Kühlschränke, sondern das sind lebendige Menschen
Die nicht trivial sind.
die nicht trivial sind und die ich nicht in die Standards einfügen muss, sondern der Standard muss dem Menschen, dem Individuum, dem Kind dienen und nicht das Kind dem Standard. Ja, also von daher habe ich schon ein leichtes Prä gegenüber der Autonomie und der Selbststeuerung, ohne dabei jetzt Standards in irgendeiner Form zu verteufeln.
Klar, hat ja was klassisch Dialektisches, so, ne? Also ich habe
Absolut.
These und Antithese und ich muss die sind erstmal widersprüchlich und meine Aufgabe als Experte ist es, in diesem, ja, irgendwie dialektischen Alltag gute Synthesen zu finden.
Genau, oder ich denke gerade an das Wertequadrat von Schulz von Thun, ne, mit den Werten und den entsprechenden Übertreibungen. Also immer dann, wenn ein Wert in die Übertreibung geht, dann wird es toxisch, ja. Und jemand, der auf seinen Standards herumreitet und dann irgendwann, ne, keine Flexibilität mehr hat, der wird genauso toxisch wie derjenige, der es mit der Autonomie übertreibt. So, ja, also diese Fähigkeit, dieses dialektische oder dieses in Spannung halten dieser beiden Pole, das ist die eigentliche Kunst in der Expertenorganisation. Und das fordert von den Experten eine Menge, und jetzt komme ich mal nochmal mit einem neuen Begriff, Selbstreflexivität ab. Weil es bedeutet, dass die Experten sich selbst beim Handeln beobachten und während sie handeln, gewissermaßen in der Beobachtung zweiter Ordnung sich selbst steuernd und den Prozess regulieren müssen. Das brauche ich in einer reinen Produktorganisation nur bedingt, weil da muss ich mich beobachten, da beobachte ich den Prozess, der ist mir vorgegeben durch SAP oder durch sonst irgendeine Prozesslandschaft und dann mache ich das, was von mir verlangt wird. Hier geht es aber um diese selbstregulative, selbststeuernde und sich selbst beobachtende Fähigkeit. Und das ist für mich eine ganz, ganz, ganz zentrale Herausforderung.
Wenn wir schon dabei sind, werfen wir doch noch mal einen vertieften Blick auf die Experten, auf die Expertinnen, die dann in den Schulen als Expertenorganisationen sind. Lehrer haben ja, Lehrer und Lehrerinnen oft so nicht so einen guten Leumund, ne, gelten so manchmal so ein bisschen als störrisch, eigenbrötlerisch. Würde ich jetzt ja vielleicht sagen, wenn man diese Eigenschaft nimmt, die haben ja in der Expertenorganisation auch durchaus ihr Recht.
Absolut. Strittmatter hat mal in einem Zusammenhang über Lehrkräfte von Künstlerateliers unterm Schuldach gesprochen. Das fand ich eine schöne Beschreibung und wenn ich sie eingesetzt habe in Fortbildung mit Schulleitung, habe ich immer ein Strahlen in den Augen von Lehrkräften wahrgenommen, weil sie durch diesen Begriff so signalisiert haben, endlich mal einer, der uns versteht und das positiv beschreibt. Ja, also ich bin so wie in einem Künstleratelier, ja. Und ich gehe da rein und was da morgens, also ich habe zwar geplant, aber was da rauskommt an dem Tag an Kunstwerk, das ist nur bedingt vorhersehbar und das hat was mit meiner künstlerischen Expertise zu tun. Also von daher würde ich sagen, ja, eine positive Störrigkeit, eine kreative Autonomie und auch so die Bereitschaft, quer zu denken und zu leben und zu handeln, das gehört zu dem Beruf dazu. Was es dann natürlich umso herausfordernder macht, wenn es darum geht, eine solche Organisation zu leiten oder auch in Veränderungsprozesse zu bringen. Denn ich habe es ja dann mit Künstlerinnen und Künstlern zu tun und nicht mit Fließbandarbeiterinnen und Arbeitern, ohne die abwerten zu wollen, wo ich eben halt gucken muss, dass die genau das machen, was ich eben halt von ihnen verlange. So, und die Leitung solch eines Systems von Expertenorganisationen, das ist für mich die eigentliche Challenge.
Ja, das finde ich spannend. Das wäre jetzt auch das, wo ich dran gedacht habe, so aus meiner Perspektive oder meiner Rolle als Berater, finde ich das immer auch so, macht mir das Spaß, ne? So diese verschiedenen in Sitzungen, Steuergruppensitzungen, AG-Sitzungen oder in Leitungsteams, diese verschiedenen Perspektiven auch einfach im Raum stehen zu lassen. Wenn ich da mir jetzt den anderen Hut aufsetze, selber Schulleitungsmitglied, weiß ich, wie anstrengend das sein kann. Weil ich dann ja schon weiß, okay, am Ende des Tages, wir brauchen eine Synthese, mit der wir als eine gute Arbeitshypothese durch den Alltag kommen. Und wenn wir die nicht kriegen, dann oszilliert das System vielleicht auch wirklich ein Stück weit zu sehr Richtung Beliebigkeit und Anarchie. Deswegen brauchen wir die Synthese. Und das ist ja, wenn wir da mal drauf gucken, was braucht so eine Expertenorganisation an Qualitäten, damit sie gut Stabilität bieten kann, also einen guten strukturierten Alltag bieten kann, wo die Künstler sich entfalten können? Und was braucht so eine Organisation vielleicht auch für ein Betriebssystem, um sich entwickeln zu können?
Ja, also auch hier haben wir wieder diese Spannung, die wir eben schon so ein bisschen mit den Begriffen der Dialektik beschrieben haben. Wir haben ja im Grunde genommen zwei Organisationslogiken in diesem System, nämlich einmal die administrative Logik der Trägerorganisation und die fachliche Logik und die soziale Logik der Experten vor Ort, wenn sie in der Schulklasse sind, unterrichten und diese Dynamik machen. Das heißt, wir müssen, wenn wir uns die Führung von solchen Organisationen angucken und auch die Steuerung, immer bewusst werden, mit diesen beiden Logiken arbeite ich. Eine administrative Logik, die so, es gibt so dieses Bild von der Kathedrale und dem Basar, das ich auch gerne benutze, die wie so eine Kathedrale hierarchisch organisiert ist. Und dann so die Basar-Qualität, nämlich die Fähigkeit, zu verhandeln, zu steuern und auch ein Stück weit flexibel und frei sich zu bewegen. Und meine Erfahrung, und ich habe nun wirklich auch viele, viele Jahre hinweg auch nicht nur für Systeme von Schule gearbeitet, sondern auch in Schulen selbst. Meine Erfahrung ist, dass Führungskräfte oder sagen wir es mal Schulleitungen an der Stelle häufig dann gut fahren, wenn sie in der Lage sind, diese Spannung zu beobachten, auszuhalten und den kreativen Lehrkräften genügend Raum und Autonomie zur Entfaltung geben und so wenig wie möglich regulierend und sag mal, mit der Logik der Kathedrale und der Vorhersagbarkeit arbeiten von irgendwelchen Prozessen, die sie wollen. Das heißt, ich mache es mal ein bisschen praktischer, die Ordnung an Prinzipien, die Ordnung an leitenden Bildern, ich will das Wort Leitbilder da nicht zu schnell in den Mund nehmen, die Ordnung an Werten, die Ordnung an Commitments, der Raum für das Experimentieren in Veränderungsprozessen und in Entwicklungen, der ist für mich in solchen Systemen viel wichtiger als das Herunterarbeiten von ganz bestimmten Regularien, wie man dies oder jenes eben halt macht. Das erfordert aber sehr viel Vertrauen. Das erfordert ein Stück weit Loslassen. Das erfordert auch den Raum zur Experimentierfreude in solchen Systemen. Und damit tun sich viele Schulleitungen schwer, besonders wenn sie aus einer sehr kathedralhaften Logik der Organisation, der Steuerung und der Vorgabe kommen. Und dann beißt sich das Ganze. Das heißt, solch ein System zu steuern, hat sehr, sehr viel damit zu tun, Freiräume zu geben, die nicht uferlos sind, aber die sich orientieren an Prinzipien, an Übereinkünften und an leitenden Vorstellungen. Sonst lassen sich solche kreativen Leute nicht einfangen und in irgendeiner Form auch eingrenzen.
Das klingt jetzt ja, wenn wir das so die Anspruch an Führungsebene uns anschauen, schon hart anspruchsvoll. Also ich muss ja einerseits als eine Führungsperson jemand sein, der schon sehr genau die Kathedralenlogik versteht, auch Rechenschaft darüber ablegen kann, wenn wir jetzt mal in der Logik bleiben, dem Papst gegenüber, ne? Im Zweifelsfall sogar der Gottheit gegenüber, das Ministerium in seiner unendlichen Weisheit schwebt über mir, in der Logik muss ich denken und argumentieren können. Und es, ich meine, wir leben in Rechtsstaat, das hat ja auch an vielen Stellen, hat das was Gutes, dass das da ist. Und zeitgleich muss ich dazu in der Lage sein, die kreativen Freiräume zu suchen, zu finden und meinen Mitarbeitenden die zu eröffnen. Das ist ja schon, boah, anspruchsvoll.
Ja, genau, das ist wahr. Und genau dafür braucht es Führungskompetenzen. Und das ist so etwas, wo ich wo eine Beobachtung habe, wo einfach viele Führungskräfte, also Schulleitung, an der Stelle auch manchmal in eine Überforderung reinkommen, weil es sie innerlich zerreißt, ne? Zwischen diesen beiden Logiken hin und her zu gehen und mit den ganzen Folgen, die das Ganze dann auch für die eigene Gesundheit und eigene Probleme hat. Genau darum geht es. Und deshalb ist es mir so wichtig, ich komme ja so aus der Organisationssoziologie, immer wenn ich in solchen Organisationen arbeite, ein Verständnis dafür zu erzeugen oder ein Bewusstsein dafür erzeugen, in welch einem Organisationstyp, also in welch einem organisatorischen System, in welch einer Kultur bewege ich mich eigentlich. Und wenn ich anfange, diese Kultur ein Stück weit besser zu verstehen, dann kann ich mich darin auch besser und sicherer bewegen und kann auch bestimmte Phänomene besser deuten, weil ich sie dann nicht immer gleich personalisiere oder subjektiviere, sondern weil ich dann verstehe, das ist einfach ein Teil der Logik dieses Systems. Und wie gehe ich damit jetzt intelligent und geschickt um? Mhm. Ja? Und das wird häufig übersehen und dann werden Probleme auch sehr schnell personalisiert. Und dann kommt es zu den entsprechenden, die sind immer so und das ist fürchterlich und Schule ist immer so und das ist ganz grausam und mit denen kann man gar nichts machen und bah, und das Ministerium ist grausam und so.
Alles ganz schlimm, da sind wir in einer Problemtrance.
Alle sind grausam. Ja. Und ich sage,
nee. Ich muss gerade so, mir kommt gerade so Luhmann in den Kopf, ne? Dieses, die Frage von Paradoxien in Organisationen. Und die einfach da sind, aufgrund der unterschiedlichen Systemlogiken, und wie dann aber die Paradoxie personalisiert wird, um sie vermeintlich zu bearbeiten. Richtig. Aber das eigentlich Relevante wäre, die Paradoxie anzuerkennen und sie auszuhalten. Und dann entsteht ein kreativer Raum. Aber das ist ein sehr hoher Anspruch.
Genau, aber das ist genau der Punkt. Und deshalb haben wir, Sie haben es wunderbar auf den Punkt gebracht, so diese Paradoxie anzuerkennen und mit ihr, ich will es mal so ein bisschen sagen, zu spielen und mit ihr zu arbeiten und sie auch ein Stück weit transparent zu machen. Ja, das heißt ja, ich kann ja auch über diese Paradoxie mit meinem Kollegium arbeiten und sprechen. Ja, mit meinen Steuergruppen. Ne? Das ist ja nicht kein Geheimwissen, worüber wir sprechen, sondern wir fangen an, ein Stück weit auch unsere Organisation zu verstehen und die Bedürfnisse, die so eine Organisation hat. Ja, das sind ja nicht nur individuelle Bedürfnisse, sind ja auch organisatorische Bedürfnisse. Und damit so eine Organisation funktioniert, müssen ganz bestimmte Kriterien einfach erfüllt sein, sonst funktioniert sie nicht. Und dann zwängen wir uns da ein in diese ganze Geschichte. Und der Anspruch ist da und an der Stelle ist für mich, hat zum Beispiel Fortbildung, hat für mich Supervision, hat für mich Reflexion eine ganz wichtige Bedeutung. Denn jetzt gehen wir nochmal Richtung Luhmann, Konstruktivismus, Beobachtung zweiter Ordnung. Das heißt für mich, dass ich mich dabei beobachte, wie ich beobachte. Mhm. Yeah. So, und das müssen Lehrkräfte lernen. Ja, ich sag mal müssen, weil ich da zutiefst von überzeugt bin, trifft aber auch für Unterrichts- und andere Situationen zu. Wir müssen lernen, wie wir uns beobachten, während wir beobachten. Nur dann können wir uns in paradoxen Situationen steuern, weil es einfach keine linearen Situationen sind. Und die Kompetenz, das ist ein Beobachtungsmuskel, der muss trainiert werden.
Ja, ich habe das. Ich habe mir vor ungefähr einem Jahr habe ich ja mal so eine Akademie gemacht zu Luhmann und die Schule. Und ich finde so einen Satz von Luhmann, der wirkt erstmal so sperrig, aber ich finde, der bringt es total auf den Punkt. Wenn ich wirklich eine Entwicklung haben will, dann muss ich die Leitdifferenz der Beobachtung verändern. Ich muss anders im Alltag beobachten, um andere Dinge wahrzunehmen, um dann andere Entscheidungen treffen zu können.
Richtig.
Und wenn das nicht gelingt, glaube ich, dann plätschert Entwicklung oft so auf einer oberflächlichen Ebene. Aber wenn wir jetzt mal, wir müssen ja gucken, die Organisationssoziologie zur Organisationssoziologie sein lassen und vielleicht nochmal so in den schulischen Alltag kommen. Wenn ich jetzt eine Organisation habe, wo ich Stakeholder habe, Lehrerinnen, Lehrer, Leitungspersonal, die sich schwer tun, diese Beobachtungsposition zu wechseln, das wird ja schwierig dann mit Entwicklung, oder?
Ja, Wird's.
Das kann man so platt sagen, ne?
Also ist jetzt ein bisschen banal, es soll jetzt kein Killer sein oder so, aber das ist in der Tat die Frage, also in so einer Organisation, also oder andersherum, ich würde erstmal in so einer Organisation genau über das Phänomen der Beobachtung arbeiten, also bevor ich einen Veränderungs-, Entwicklungs- oder sonst wie Prozess initiiere, weil der wird im Sande verlaufen oder der wird in massiven Widerstand gehen, weil die Beteiligten im Grunde genommen eine entscheidende Kompetenz nicht können, nämlich sich in dieser lebendigen, ich suche gerade nach dem richtigen Wort, jetzt habe ich es. Ich denke so gerade an einen Fluss, also wenn diese Fähigkeit zu schwimmen nicht da ist, dann sollte ich die Leute nicht in den Fluss schubsen. Ja,
so. Es geht nicht gut aus.
Geht nicht gut aus, ne? So. Und wenn ich sage, kommt Leute, wir wollen schwimmen gehen, dann sollten wir erstmal gucken, welche Hilfsmittel haben wir, um da so, ne, zu überleben im Fluss und welche Kompetenzen brauchen wir, um in den Fluss zu steigen. Sonst lasst uns lieber am Rand stehen bleiben. Ich sage das mal so hart, weil ich habe wirklich, bin seit 20 Jahren im Beratungsgeschäft und ich habe schon so viele wirklich auch vergebliche Change-Transformationsprozesse, die alle mit großem Tuhu angefangen haben, gesehen. Dafür bin ich auch nicht mehr zu haben, also solche Prozesse zu begleiten. So, da würde ich genau an der Stelle hingucken und würde erstmal mit meinen Leuten darüber arbeiten, was wollen wir denn hier eigentlich und was brauchen wir, um das zu können und sind wir bereit, auf so einer Metaebene der Beobachtung anzugucken, was hier bei uns läuft. Und dann würde ich anfangen, ins Wasser zu gehen.
Ja, ich muss auch gerade an so ein paar Beratungsprozesse denken. Ich erlebe das ja natürlich auch immer wieder. Und wo dann die Beratungsanfrage auf so einer oberflächlichen, inhaltlichen Ebene ist und die eigentliche Beratungsanfrage ist, jetzt erklären Sie uns mal, wie wir das machen und dann machen wir das so. Und so funktioniert ja Beratung nicht. Und wenn es dann an die Stellen kommt, wo offensichtlich wird, was auch an der Kultur oder Struktur der Zusammenarbeit die Hindernisse sind, dann erlebe ich oft Widerstand und eben auch durchaus manchmal, dann merkt man, oh, jetzt, wenn die Leute jetzt ehrlich wären, dann wird es hier richtig hoch hergehen. Mhm. Und dann ist immer so, dann habe ich manchmal so den Eindruck, okay, sind sie jetzt offen und kommen wir an den eigentlichen Kernpunkt der Kultur der Zusammenarbeit oder sagt man, wollen wir lieber doch nicht. So, und das ist dann auch, wo ich denke, okay, wenn dann das kommt, wollen wir lieber doch nicht, dann denke ich auch, okay, eine wirkliche Entwicklung wird schwierig, weil wir dann da sind, dass, ja, diese Beobachtung zweiter Ordnung mit der Frage, was brauchen wir eigentlich, um in dieser Ambiguität zwischen Kathedrale und Basar unsere guten Wege zu finden, ich werde das ja überhaupt nicht im Vordergrund thematisieren können, wenn diese Kultur nicht da ist. Richtig. Also der Marktschreier wird nicht da mit dem Bischof sprechen können, wenn die auf ihren Hierarchien bestehen.
Genau. So, und wenn ich nicht da eine Bereitschaft finde und auch langsam miteinander eine Fähigkeit entwickle, sagen, komm, lass uns mal angucken, was passiert denn hier gerade mit uns, mit mir, also was passiert mit mir, nicht mit dir, weil bei dir weiß ich ja, was alles falsch ist. Und was passiert denn gerade mit mir, wenn ich jetzt auf dieses Thema losgehe und das ist dann ein guter Organisationsentwickler, wird dann genau dabei Hebamme sein, also um im sokratischen Sinne Mäeutik, also sprachliche Hebamme sein, um gewissermaßen das ein Stück weit zur Welt zu bringen, was da an Gedanken, Befürchtungen, Empfindungen da ist. Wenn das nicht zum Thema werden kann, dann komme ich nicht in diese Veränderung rein. Und dann entsteht eher die Gefahr, dass ich versuche, dann linear einen Veränderungsprozess zu designen. Und das geht ja heute mit PowerPoint, KI und tralala wunderbar. Da macht man die tollsten Slides.
Und dann schreibe ich noch ein bisschen Agilität drüber und sage Design Thinking, das ist alles total neu und total toll.
Cool. Ja, tausende Folien werden produziert und Maps an die Wand gehängt und es sieht alles schick aus. Und dann guckt man so nach einem halben, dreiviertel Jahr und irgendwann ist es dann versandet, totgelaufen. Was hat sich verändert? Nicht so ganz viel und so. Ne?
Ja, die haben Zeit verbraten, ne?
Ja, viel Zeit verbraten und wieder mal eine enttäuschende Erfahrung so. Ne? Und das macht man so 2-3 Mal und dann wird man nochmal gerufen als Organisationsentwickler. Herr Lowotka, wir haben das schon 3-mal versucht, aber jetzt mit Sie. Sie schaffen das. Wir brauchen Sie. Ne? So, ja. Ganz, ganz wichtig. Und dann ist man der vierte oder fünfte, der das macht. So. Und da glaube ich, Ja, wir entfalten das ja gerade miteinander. Da braucht es eine andere Kompetenz und eine andere Bereitschaft. Und deshalb noch, sage ich das nochmal, auch wenn es ein bisschen redundant ist, knüpft genau an das, was Sie von Luhmann sagten, an. Die Fähigkeit, zunächst mal die Fähigkeit zu eruieren und auch ein Stück weit miteinander zu entwickeln, sich selbst zu beobachten bei dem, was man tut, die Schule zu beobachten bei dem, was man tut und dann zu sagen, so und jetzt lasst uns mal gucken, an welchen Stellen wir anfangen, unsere Beobachtungsperspektive zu verändern. Und dann, um es auch nochmal zu ergänzen, in kleinen Schritten, also ich bin, je länger ich arbeite in der Beratung, werde ich immer, wie soll ich sagen, bescheidener in meinem Anspruch oder in dem Beschreiben von großen Sachen, die man irgendwie erreichen möchte und sagt, komm, lass uns mal anfangen, in einzelnen Feldern experimentell, künstlerisch in Anführungsstrichen, Veränderungen einzuleiten. Lass uns mal schauen, was bedeutet das für das Gesamtsystem, wie so ein Mobile, ne? Wenn wir hier was machen, passiert das da. Lass uns die Erfahrungen sammeln, auswerten und lass uns langsam größer werden, statt eben halt so einen riesen Transformationstralala auszugießen über alles, weil es solche Systeme auf diese Art und Weise nicht verändert. Also da bin ich mittlerweile fest von überzeugt.
Du willst Schulentwicklung nicht nur hören, sondern in der Praxis gestalten, an deiner eigenen Schule oder als Beraterin für andere? Dann schau unbedingt in die Schulentwickler-Community. Dort findest du meine KI-Assistenz für Schulentwicklung. Direkt einsetzbares Material für Schulentwicklungsprozesse, praxisnahe Fortbildung und Tools für die professionelle Beratung von Schulen. Und das Beste? Zu jeder neuen Podcast-Folge gibt es in der Community neue Materialien oder Fortbildung. 2 Wochen lang kostenlos zum Download. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Also komm vorbei, werd Teil der SE-Community. Lasst uns Schulentwicklung gemeinsam voranbringen. Sie haben von Steuergruppen angesprochen. Wenn wir uns jetzt mal angucken, ich meine, Steuergruppen gibt es wie Sand am Meer. Es gibt unglaublich viele Gruppen, die sich Steuergruppen nennen, die wahrscheinlich alles machen, aber nicht steuern. Aber wenn wir uns mal eine Steuergruppe im klassischen Sinne angucken, also eine Gruppe, die den Auftrag hat, im Auftrag der Schule Prozesse zu organisieren und Partizipation zu organisieren. Was für eine Rolle spielen die in einer Expertenorganisation?
Also im wahrsten Sinne des Wortes, also wenn Sie wirklich, ich glaube, da bin ich bei dem, was Sie so angedeutet haben, wenn Sie Ihren Auftrag wirklich als Steuergruppe verstehen, dann sind es natürlich die Profi-Beobachterinnen und Beobachter, die den gesamten Prozess überblicken, die diesen Prozess auch aufsetzen können, designen können mit dem Auftraggeber. Da muss man gucken, wie so die Auftraggeber- und Stakeholder-Struktur ist. Und die dann die Aufgabe haben, mit den Beteiligten, und jetzt nehmen wir mal das Wort Steuern, wie in so einem Lotsenboot, durch dieses unwegsame Gewässer, im Grunde genommen zu fahren. Das heißt, die Termine richtig zu setzen, die Methodik, die Didaktik der Termine richtig zu setzen, die entscheidenden Meilensteine oder auch je nachdem, wie man das nennen möchte, in der agilen Arbeit dann mit anderen Begriffen zu setzen, um gewissermaßen diesen gesamten Prozess klug, intelligent und realistisch von Punkt zu Punkt nach vorne zu bringen. Ich erinnere mich bei diesem Begriff Steuern immer an ein Urlaubsbild, als wir früher, die Kinder noch klein waren, zu unserer Lieblingsinsel nach Sardinien gefahren sind. Da flog man noch nicht, sondern fuhr mit der Fähre von Genua nach Olbia rein. Und kurz vor Olbia, morgens, immer wenn die Sonne schon aufging und es warm wurde, kam das Lotsenboot. Da stand dann Piloti drauf. Und das Lotsenboot legte dann an der großen Fähre an und der Lotse kletterte dann an Bord. Und die Kinder und alle waren dann immer ganz staunend zu gucken, was passiert jetzt. Und dann ging der Lotse eben halt zum Kapitän rein und übernahm für eine ganz bestimmte Zeit steuernd die Verantwortung und hat seine Beobachtungen dem Kapitän mitgeteilt, damit der eben halt das Boot gut in den Hafen bugsieren konnte. Und das ist für mich immer so ein schönes Bild von einer steuernden Funktion. Das heißt, es sind Menschen, die sich mit Gewässern auskennen, die sich mit Untiefen auskennen, die eine andere Form von Beobachtungskompetenz haben und die wissen, wie man Steuerbord, Backbord navigieren muss, um sich in diesem System gut zurechtzufinden, weil es läuft eben halt nicht nach Plan. Also man braucht Plan, aber Wind und Wetter, all diese Einflussnahmen in solch einem Prozess sind so unvorhersehbar an bestimmten Stellen, dass ich immer wieder situativ reagieren muss. Und dafür brauche ich gute Steuerleute. Und die brauchen dann wiederum innerhalb vom Auftraggeber und auch von denen, die da beteiligt sind, auch die Erlaubnis, und das ist ganz wichtig, es machen zu dürfen. Das heißt, auch der Kapitän, die Kapitänin muss sich einordnen und muss einen Augenblick lang das Steuer aus der Hand geben, beziehungsweise auf die Hinweise hören, die die Steuerleute, Piloti geben.
Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, oder ich würde es zuschreiben, nicht alle Steuergruppen, die sich Steuergruppen nennen, die Sie kennen, arbeiten so. Sondern Sie
Nö.
haben auch andere Gruppen. Sie haben gesagt, nö, was haben Sie denn, jetzt vielleicht, was haben Sie denn auch so für Gruppen, die sich Steuergruppen genannt hat, erlebt? Wie haben die gearbeitet?
Naja, also viele sind viel zu operativ drin in den, also in den, in der direkten Arbeit, und also sind zu wenig reflexiv unterwegs. Oder es gibt in Steuergruppen das Problem, dass die sehr dominiert werden von den Führungskräften, also jetzt in Schule, den Schulleitungen selbst, so, ne? Das heißt, dann setzt die Schulleitung ihre Interessen durch und nennt das einfach nur Steuergruppe, ja. Oder die Steuergruppe macht eben halt die ganze Arbeit und steuert eben halt nicht. Und von daher ist das eine sehr sensible Arbeit, weil die Steuerleute müssen einfach auch bereit sein, der Schulleitung auch mal an der Stelle vors Schienbein zu treten oder so, ne, im Bild gesprochen, und eben halt auf Untiefen hinzuweisen, die die Schulleitung vielleicht gerade nicht so gerne hören möchte. Die Steuerleute dürfen auch nicht zu operativ in den einzelnen Gruppen drin sein. Die müssen wirklich beobachten, die müssen gut vernetzt sein, die müssen in dem System sich bewegen. Ja? Also wenn ich denke so an verschiedene OE-Prozesse, auch in Schulen, wo wir uns dann mit den Steuergruppen so verabredet haben, dass die eben halt nicht innerhalb der einzelnen Arbeitsgruppen gewesen sind, aber dass sie die Arbeitsgruppen aufgesucht haben, dass sie Feedback-Prozesse organisiert haben, dass sie immer wieder Meta-Veranstaltungen reflexive Beobachtungsprozesse eingesteuert haben. Ne? Also die beobachten, ja, die sorgen für Feedback, die sind reflexiv unterwegs und die haben den Mut, die Kraft, die Autorität und auch das Vertrauen, die Wahrheit sagen zu dürfen, also sagen zu dürfen, was sie sehen. Ja? So. Dann fangen sie an, Steuerungsarbeit zu machen. Aber sie machen nicht das, was die Auftraggeber jetzt, ne, primär wollen, in Anführungsstriche, so sorgt dafür das. Und sie machen auch nicht die kleine Arbeit vor Ort. Sie haben genau diese Zwischeninstanz. Und da sind die dann in Schule meistens, weil sie ja alle aus dem System kommen, auch selbst sehr verhaftet. Und deshalb würde ich eine Steuergruppe auch immer mit einem externen, mindestens einer externen oder einem externen, nicht nur jetzt wegen unserer Beratungsbranche, aber auch versehen, damit es immer jemand da drin ist, der außerhalb des Systems kommt und die Leute zu ihrer Steuerungsarbeit bringt.
Weil ich denke so, ne, diese Varianten, die Steuergruppe, da sind die Leute drin, ihre eigene Agenda verfolgen. Wenn ich dann jetzt bei dieser Metapher von den Künstlern mit den Ateliers bleibe, wenn dann ein Künstler seinen Kunststil durchsetzen will und sagt, so, den machen jetzt alle nur noch Skulpturen oder wir malen nur noch alle. Da ist ja im Künstleratelier, da ist ja eine Palastrevolution vorprogrammiert.
Das wird vermutlich so sein, ja,
Das
genau.
Gleiche, wenn der Papst in der Steuergruppe sitzt und sagt, so, jetzt hier die päpstliche Logik, dann ist
Genau.
der Basar auch nicht, hat auch nicht mehr viel zu sagen. Ne? Das ist so.
Genauso. Und da brauche ich Steuerleute, die in der Lage sind, auch das reflexiv zu versprachlichen. Also das heißt, also oder erstmal reflexiv zu beobachten und das eben halt in einer guten Art und Weise zu versprachlichen.
Wahrzunehmen erstmal, was ist hier das Problem und dann die Rolle zu haben und die Fähigkeiten zu haben, das sagen zu dürfen und dann eine Veränderung herbeizuführen. Da sind wir ja wahrscheinlich auch schon wieder da sind wir wieder bei Experten, finde ich so ein bisschen, ne? Das ist auch eine gewisse Prozessexpertenrolle, die ich da brauche, die ziemlich anspruchsvoll ist. Wenn wir nochmal auf die Frage gucken, was für Experten haben wir da eigentlich in Schulen? Das ist was, was ich mich so im Vorfeld gefragt habe. Wofür sind Lehrer eigentlich Experten? Sind die Experten für ihr Fach, fürs Lernen? Was müssten wir da so sagen? Oder gibt es verschiedene Experten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, wofür sind die Experten? Also, vermutlich werden die Experten, Künstler, Künstlerinnen, Künstler, das ja auch jeweils ein bisschen unterschiedlich beantworten. Ich persönlich, ganz individuell, würde sagen, Lehrkräfte sind Experten für das Lernen, also für die Art und Weise, wie man lernt. Und dieses, wie man lernt oder wie Schülerinnen und Schüler lernen, das hängt nun von der Schulform ein Stück weit ab, das hängt von den Fächern ab, das hängt vom Lebensalter, von der Entwicklungsreife der Schülerinnen und Schüler ab. Und von daher werden die Experten möglicherweise da auch etwas unterschiedliche Antworten geben. Möglicherweise wird jemand aus dem gymnasialen Zweig die Frage etwas anders beantworten als jemand aus der Förderschule oder wie auch immer. Das finde ich aber auch völlig in Ordnung. Für mich ist der Oberbegriff des Lernen, der Expertin, Experte für Lernvorgänge zu sein, von ganz unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern in unterschiedlichen Schulformen, Lebens- und Entwicklungsphasen. So, und da, wenn ich an meine Kinder oder wenn ich jetzt sagen darf, Enkelkinder denke, unsere größte oder älteste Enkeltochter ist gerade eingeschult worden, das erlebe ich gerade live, so aus meiner Rolle heraus, finde ich faszinierend, auch zu beobachten, wie sie dann so strahlend in die Schule geht und wiederkommt, dann möchte ich wissen, dass sie mit Expertinnen und Experten arbeitet, die etwas vom Lernen verstehen. Das wäre für mich das Wichtigste. Aber das ist jetzt meine subjektive Antwort. Möglicherweise werden die Experten natürlich eine andere finden. Was wäre es denn für Sie, Herr Lohr?
Ich habe
Wofür?
gerade wieder Luhmann im Kopf tatsächlich. Ich lande irgendwie heute oft bei Luhmann. Also
Ja.
Luhmann, der in seiner Erziehungssoziologie so als Quintessenz gesagt hat, zentrale Aufgabe von Schulen ist nicht die Vermittlung von Fachlichkeit, sondern den Adressaten den Umgang mit Nichtwissen anzubieten. Also, wie gehe ich mit Nichtwissen um? Und das ist was, wo ich mich so, glaube ich, ganz gut wiederfinde mit meiner Definition und meiner Lehrerrolle. Ich habe natürlich eine Fachexpertise jetzt in meinen Fächern Sozialwissenschaften und Geografie, aber ich finde es viel spannender, Lernprozesse so anzulegen und auch den schulischen Alltag so zu gestalten, dass den Schülerinnen und Schülern von selber Fragen auffallen, die für sie relevant sind und ich ihnen helfe, dass sie diese Fragen sich beantworten können. Ne? Weil das ist das, was ich mit diesem Umgang mit Nichtwissen für mich so mitnehmen würde. Weil, wenn wir ehrlich sind, die Welt ist so dynamisch, wenn wir jetzt wieder bei Schlagwörtern wie VUCA oder Barney sind. Und das ist ja nicht nur hinsichtlich der Technologie, wo so eine große Volatilität und so eine große Dynamik ist, das ist ja auf einer emotionalen Ebene ganz stark angekommen bei den Lernenden. Ganz große Ambiguitätsgefühle. Auch die Polarisierung der Gesellschaft. Und da, wenn Schule es schafft, einen etwas ruhigere, reflektierten Umgang mit Nichtwissen zu vermitteln, wo dieser Umgang dazu führt, dass man das Nichtwissen verkleinert und das Wissen vergrößert. Ich glaube, dann machen Lehrer einen echt guten Job. Dann sind also Problematiken wie Fake News oder wie die Verbreitung von Halbwissen, das ich irgendwo abschöpfe, da kann ich dann, glaube ich, ganz gut drauf reagieren. Das hat Luhmann 1986 hat das gesagt. Krass,
Cool.
ne? 40 Jahre her.
Zeitlos wahr.
Ja.
Zeitlos wahr. Finde ich faszinierend und dockt aber an das an, was ich auch persönlich, was ich so gerade sagte, also für mich Experte für Lernen sein, weil das würde ja bedeuten, ich weiß, wie ich im Grunde genommen diesen Umgang mit Nichtwissen fördern kann und docke auch an, also anschlussfähig an die Art und Weise, wie Kinder für sich alleine mit Nichtwissen umgehen, um sich die Welt zu erschließen. Ja, so, das finde ich gerade auch in Schule, aber da kommen wir jetzt ein bisschen in einen anderen Themenbereich rein, weil mich fasziniert gerade so die Neugier und diese Lernfreude und diese Begeisterung, dieses Love to Learn bei Kindern, die so aus dieser frühkindlichen Phase in die Schulphase kommen. Und die ja einfach wie ein trockener Schwamm alles aufsaugen und gewissermaßen ja auch eigene Formen schon gefunden haben, wie sie mit diesem Nichtwissen umgehen. Und wenn ich jetzt Lehrkräfte finde, die genau das aufnehmen, diese Energie, und die weiter fortführen können, ja, und die nicht ersticken und dann im negativen Sinne verschulen, dann wäre das für mich eine tolle, tolle Beschreibung von Experten sein in Schule.
Und um da den Bogen rund zu machen, sind wir da, glaube ich, ganz, ganz, ganz eng dran an der Kern-Selbstbeschreibung der deutschen Pädagogik. Ne, wenn man jetzt die deutsche Pädagogik nimmt und mal wirklich auf so die, ich sag mal, Urväter zurückführt, wie Herbert, dann sind wir ja dabei, dass genau dieses Dialektik durch ein wie auch immer geartetes Machtverhältnis Menschen in die Mündigkeit zu führen. Das ist ja das, was Pädagogik ausmacht. Und da ist ja auch schon wieder das Oszillieren. Zu viel Macht geht nicht, gar keine Macht geht auch nicht. Genau. Man muss das Oszillieren zwischen den Polen und dadurch zur Mündigkeit führen. Dann sind wir ja schon wieder im klassischen, ganz klassischen Bildungsbegriff. Vielleicht so zum Abschluss ein Gedanke noch, der mir aufgefallen ist. Es ist ja eigentlich ein ganz interessantes Phänomen, dass die Schule als Expertenorganisation in allen Bundesländern Laien mitentscheiden lassen muss bei ihren zentralsten Entscheidungen. Also es gibt eine, NRW heißt die Schulkonferenz, woanders ist es die Gesamtkonferenz. Jedes Bundesland hat so ein oberstes Beschlussgremium, wo je nach Bundesland Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer gemeinsam entscheiden. In NRW gibt es die Drittelparität. Das heißt, die Lehrer, die Experten, haben nur ein Drittel der Stimmen bei den zentralen Ausrichtungen der Organisation. Ist das nicht eigentlich dysfunktional für eine Expertenorganisation, dass die Laien so viel Macht kriegen?
Ein herzliches Jein. Ich will mich da nicht vordrücken, also mich an der Stelle festzulegen, aber ich glaube, dass hier die Fähigkeit oder die Herausforderung, die da besteht, dass ich da Laien habe, die mitentscheiden, natürlich auch etwas unglaublich Belebendes haben kann, wenn wir uns das vorstellen, dass wir uns dann, also dass wir Systeme haben, von denen wir uns im positiven Sinne ein Stück weit stören lassen. Ja, und auch da, wenn wir jetzt schon Luhmann sehr bemühen, dann nehmen wir mal so ein Grundprinzip systemischen Arbeitens bei Luhmann. Das ist ja so die Frage auch der Geschlossenheit von Systemen, ja. Luhmann spricht ja von der Anschlussfähigkeit und auch dieser operativen Geschlossenheit von Systemen, die notwendig sind, damit Systeme miteinander koppeln, also in Kontakt sind. Und jedes System neigt dazu, in eine Geschlossenheit zu gehen oder in Neudeutsch in so ein Bubble zu gehen, ja, und sich im Grunde genommen zu verkapseln und damit auch keine Anschlussfähigkeit mehr zu erzeugen. Und hier finde ich es, natürlich ist es eine Herausforderung, ist es eine Störung und ist es unter Umständen recht anspruchsvoll, sich dessen bewusst zu machen, da sind jetzt noch andere mit dabei, aber ich kann natürlich von denen auch enorm profitieren, wenn es uns gelingt, die größere Idee, das größere Ganze zu beschreiben, das uns miteinander zu verbinden und zu sagen, wie können wir von diesen unterschiedlichen Systemen, Schülerinnen, Eltern und anderen Systemen profitieren, um diesen Grundgedanken, diesen Gesamtgedanken Schule voranzutreiben. Wenn es natürlich ein Gegeneinander ist dieser Systeme, die sich gegenseitig ihre Macht deutlich machen möchten, dann ist das toxisch. Und dann hat natürlich so eine Schulkonferenz, wird es eine reine politische, im negativen Sinne politische Veranstaltung, in der man sich versucht, das Leben gegenseitig schwer zu machen. Es gibt ein, ich weiß nicht, ob wir die Zeit noch haben, es gibt ein schönes Bild, das mir gerade kommt, aus einem Vortrag von Armin Nassé. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Armin Nassé ist ja auch
genau, ich höre ihn unglaublich gerne. In Deutschland.
Und er hat während der Pandemie die Bundesregierung, also während Corona-Bundesregierung verschiedene Landesregierungen beraten. Und er analysiert im Nachhinein jetzt gerade so in den letzten Monaten viel auch nochmal so diese Pandemie-Corona-Phase, was ist gelungen in der Beratung, was ist nicht gelungen. Und dann hat er so, ich sag's verkürzt es ein bisschen, sagte so an einer Stelle, er hat sich das so angeguckt, er sagt, er saß oft mit unterschiedlichen Agenturen am Tisch, Wissenschaft, Politiker, Unternehmern und so, ne, um zu gucken, wie verhalten wir uns in der Pandemie. Und er sagt, oft gingen diese Sachen im Grunde genommen, waren die nicht produktiv, weil die sich gegenseitig alle gesagt haben, dass die anderen recht hatten. Also jedes System war in sich.
Jedes System kam mit seiner Systemlogik und sagt, meine ist die richtige.
Und jetzt stellen sich mal so 3-4 Bubbles vor, ja, so von diesen, die da sind, so 3 Kreise, die ich jetzt aufzeichnen würde oder 4. Mhm. Und dann macht Nassei Folgendes, er zeichnet es zwar nicht auf, aber ich habe das dann für mich sprachlich verbildlicht. Und dann hat er einen großen Kreis um diese drei, vier Kreise genommen und hat gesagt, immer dann, wenn es möglich war, die große Idee, also das große Ganze um diese Kreise zu zeichnen. Also warum sind wir eigentlich hier? Was ist der Leitgedanke, der da ist? Also gewissermaßen eine neue, im numerischen Sinne, eine neue Leitdifferenz über die drei Bubbles zu legen. Genau.
Zu beobachten.
Dann
wir beobachten
fing die
anders.
Systeme an, sich zu öffnen, ja, und miteinander zu koppeln und produktiv miteinander zu kooperieren. Wenn das nicht gelungen ist, dann war es eine Machtveranstaltung. Und deshalb so ein herzliches Jein von mir zu der Eingangsfrage. Mhm. Und da sind wir auch wieder beim Thema Beobachtung. Es muss uns gelingen, als Systeme uns zu beobachten, wie wir beobachten, und eine gemeinsame Leitdifferenz zu finden, die sich über das Ganze legt. Und es uns ermöglicht, aus der gemeinsamen großen Aufgabe wieder zu neuen gemeinsamen produktiven Handlungen zu einem Miteinander zu kommen. Dann geht das. Und das ist auch meine Erfahrung. Man kann mit sehr unterschiedlichen Agenturen am Tisch sitzen. Wenn wir eine gemeinsame Leitdifferenz haben, dann können die koppeln. Wenn nicht, dann wird es ein Machtkampf.
Und das verlangt nach einer Instanz, die diese Kopplung moderiert. Und das kann Führung sein, das kann vielleicht externe Beratung sein, aber ohne diese Moderation wird es wahrscheinlich schwierig, sowohl in der Basar-Kathedrale als auch, wenn dann noch die anderen Akteure mit reinkommen. Ja. Herr Nowotka, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich fand das total spannend. Ich hoffe, wir haben jetzt unsere Zuhörer nicht mit zu viel Organisationssoziologie belästigt.
Mir hat Spaß gemacht.
Genau, aber manchmal muss das ja auch sein.
Ist natürlich umso schöner, aber ich bin so ganz auf meine Kosten gekommen.
Das freut mich. Herr Nowotka, vielen Dank.
Das waren die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Wenn euch die Episode gefallen hat, ihr Ideen oder Anstöße für eure Schulentwicklung mitnehmt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar und abonniert die Schulentwickler. Ganz besonders freue ich mich, wenn ihr meinen Podcast über meine Ko-Fi-Seite unterstützt. Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Und denkt daran, vertiefende Informationen zu den Themen der Episoden und Akademien gibt's auch auf die-schulentwickler.de.